Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene. Heute habe ich Erik Reintjes bei mir. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Miss Pompadour. Danke, dass du dir Zeit nimmst, Erik.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
So, jetzt sollte es in diesem Land immer noch Menschen geben, die nicht wissen, was Miss Pompadour ist oder wer Miss Pompadour ist. Sag mal so in 1-2 Minuten ganz kurz, was ihr seid. Nee, andersrum. Ich fange mal an. Also für mich ist, und dann kannst du mich korrigieren. Für mich ist Miss Pompadour, ich will, dass meine eigenen vier Wände irgendwie mal ein bisschen aufgehübscht werden.
Fast. Also sicherlich einer der Treiber. Wir schimpfen uns die führende D2C-Marke im Farbbereich. Also unsere Kundinnen streichen im Endeffekt alles mit unseren Farben. DIY, also wir sind verkaufen direkt an die Kundin und unsere Kundin nutzt auch das Produkt selbstständig. Und was wir so ein bisschen anders machen als die anderen Farbmarken, gibt's ja genug eigentlich schon und gibt's auch schon lange den Markt, dass unsere Kundin jetzt nicht nur Wände streichen, sondern sie streichen auch Küchenmöbel, Türen, Holzbalken, Fußböden, Fliesen, also alles, was irgendwie tragbar ist für Farbe. Genau, und damit haben wir uns ganz gut positioniert in den letzten Jahren.
In meinem Empfinden von euch machen das die anderen aber auch, dass ich irgendwie mit so einer Ölfarbe alles anpinseln kann, was ich anpinseln will. Aber es gibt irgendwie, es gibt Rall, es gibt Pantone und es gibt irgendwelche komischen Dinge und es gibt euch. Das ist so in meiner Erinnerung irgendwie so noch drin.
Genau, also Rahl und Pantone sind zum Beispiel eher Farbtöne, also das sind Firmen, die sozusagen die Farbtöne für sich verbuchen und wir sind wirklich eine vollwertige Farbmarke, also auch mit der Rezepthoheit unseres Produktes wir sehen uns eher im Bautenfarbenbereich, also Bautenfarben, es hat alles was damit zu tun, wenn ich eine Wohnung, ein Haus streiche und da gibt's dann wieder Unterbereiche, also vom Professionellen, das sind dann Maler, die mit Farben arbeiten und bei uns ist es die Kundin selber. Warum die Kundin selber? Erstens wird es in 10 Jahren 40% der Maler gar nicht mehr geben, die aktuell noch arbeiten, weil es keinen Nachwuchs gibt und für ein Schlafzimmer kommt auch kein Maler mehr nach Hause, das muss aber auch klar sein und im Endeffekt konkurrieren wir mit dem Baumarkt, so könnte man das sagen.
Das heißt, ihr habt auch nur die Standardfarben. Ich dachte, hatte irgendwie in Erinnerung, dass ihr noch besonders coole und besonders hippe und modische Farben habt.
Nee, also wir haben eine eigene Farbkollektion. Es sind 142 Farbtöne, die wir selbst kuratiert haben. Am Ende muss man natürlich sagen, gibt es eine gewisse Anzahl an Farbtönen und die kennt auch schon jeder. Also man wählt aus ungefähr 20.000 Farbtönen, wie man seine Farbkollektion gestalten will. Aber die Farbtöne an sich sind ja auch nicht geschützt. In der Branche selbst kann man auch zu jedem hingehen und seinen Farbton anmischen lassen. Aber wie wir die Farbtöne so für uns kuratiert haben, ist es eine ganz gute Auswahl, damit unsere Kundin wirklich den Farbton findet, den sie braucht.
Also es ist die Kuratierung der Auswahl. Das macht ja Aldi auch so ein bisschen, dass sie sagen, wir brauchen nicht diese Wahnsinnsauswahl. Da sind die meisten auch überfordert, sondern eigentlich ist doch am besten, wenn wir die 142 Besten nehmen und sagen, wenn du bei uns kaufst, kannst du dich drauf verlassen. Das ist eine ganz gute Farbe. Ich meine jetzt nicht qualitativ, sondern ich meine vom Farbton her. Denn als Kundin sage ich natürlich, mich interessiert die Farbe. Der Rest ist Qualität, ist Voraussetzung.
Genau. Und man braucht einfach, sagen wir mal, immer 5, 6 Grüntöne in unterschiedlichen Varianten, dass die Kundin auch das Gefühl hat, sie wählt aus. Nichtsdestotrotz wird dann meistens doch, also weiß ich, so grün mit Salbei ist so unser bestlaufendster Farbton. Wenn ich jetzt mal weiß, grau und beige rausnehme und schwarz. Und das ist so ein Grün, da finden sich alle wieder. Das gefällt allen, das kaufen alle. Aber sie wollen trotzdem natürlich das Gefühl haben, sie hätten auch noch 5 weitere Grüntöne bestellen können. So, deshalb braucht man eine gewisse Range, damit man genauso wie man 5, 6 Schokoladentafeln im Regal liegen hat, aber am Ende wird vielleicht doch einfach immer die Vollmilchschokolade gekauft.
Na, irgendwie bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht, weil ich habe euch so als was ganz Besonderes gesehen, dass ihr mich da enabled und dass ihr deswegen so wächst. Aber Gott, also jetzt mal ganz banal gefragt, 142 Farbtöne zu haben, das ist also die Geschäftsidee. Nö, komm, das ist doch mehr. Vermute ich mal.
Das ist ja erstmal die Basis. Man braucht ja mal ein Produkt, was gekauft wird, weil daraus wird ja alles andere gestaltet. Wir sind im Endeffekt Streichen ist ein Handwerk, das kann jeder, auch wenn es die Malermeister nicht so gerne hören, aber das kann jeder. Und vor allem, und wir haben ja 90% weibliche Kunden, es ist ein Handwerk, was Frauen super schnell sich trauen, aufnehmen, und womit sie das erste Mal DIY in Berührung kommen. So. Und wir haben im Endeffekt eine ganze Welt heraus, außenrum geschaffen, mit unseren Social Media Kanälen, mit unseren Content Kanälen, mit unserer App, in der wir im Endeffekt 7 Tage in der Woche die Frau beraten, wie sie am besten ihre Projekte umsetzt und wie sie streicht. Und wir nehmen ihr vor allem die Angst. Also Angst ist ein ganz großes Thema. Man kann plump sagen, ja, streichen ist ja nur streichen. Aber ein ganz klassisches Beispiel, wenn eine Kundin hat die Diskussion mit ihrem Partner, ich möchte meine Türen streichen, und der sagt, ah, das geht ja überhaupt nicht. Und der Mitarbeiter im Baumarkt sagt, das geht ja überhaupt nicht. Und der Nachbar sagt, das geht überhaupt nicht. Dann ruft sie uns an, schreibt uns eine WhatsApp, macht einen Videocall mit uns und so weiter. Und wir übernehmen sozusagen die Hilfe und vor allem nehmen wir ihr die Angst. Und das machen wir auf all unseren Kanälen. Ne? Das ist unsere Struktur.
Und das Ganze ausschließlich online. Das heißt, ihr verzichtet auf diesen ganzen Kostenblock, nämlich in den Baumarkt rennen und dort es machen, sondern ihr sagt, das können wir effizienter machen, indem wir ein gutes Callcenter haben und gut geschulte Mitarbeiterinnen, die dann auch für einen guten Service sorgen.
Genau, also jein, weil wir sind ja seit Januar in allen 100 deutschen Hornbach-Filialen. Aber auch hier denken wir sozusagen POS neu, Beratung neu, weil wir kennen ja alle diese Bildschirme, die bei McDonald's stehen. Die Touch-Displays, im Endeffekt dasselbe System haben wir jetzt auch in den Baumarkt gebracht. Das heißt, wir haben immer gesagt, wenn wir in den Baumarkt gehen, dann wollen wir dieselbe Beratungsleistung schaffen, wie wir es auch über unsere App, unseren Webshop und über unsere Kundenberatung schaffen. Weil die größte Gefahr für uns ist, dass die Kundin vorm Display steht und sagt, ich verstehe eigentlich gar nicht, welches Produkt ich brauche, um zum Beispiel meine Küche zu streichen, ne? Und ja, die ersten 6 Jahre haben wir das rein D2C gemacht, also rein übers Online-Geschäft, aber seit diesem Jahr auch über den Baumarkt, weil es ist schon gelernt, dass man Farbe auch im Baumarkt kauft, und wir wollen als Marke natürlich auch da sein, wo Streichen gesucht wird, wo unsere Kundin ist, und dann kommen wir da auch nicht dran vorbei.
Und diese Terminals dann in den, ich habe selbst noch nicht gesehen bei Hornbach, diese Terminals, kann ich dann auch eine Verbindung zum Callcenter-Agenten herstellen?
Nicht live, weil wir gesagt haben, das ist eigentlich nicht umsetzbar. Wir haben jetzt, wie gesagt, zum Beispiel in Deutschland 100 Filialen. Wenn ich da an einem Samstag in jeder Filiale gleichzeitig 3 Kunden habe, die bei uns kontaktieren, dann ist das nicht möglich. Was wir machen ist, dass die Kunden sich über das Display durch diese ganze Journey durchbewegt und am Ende einen auf sie speziellen QR-Code bekommt, der auch mit einer IP hinterlegt ist, den scannt sie, dann öffnet sich in ihrem Handy im Endeffekt eine eigenständige Webseite, und mit der ganzen Information kann sie immer direkt auf unsere Kundenberaterin zugehen. Zum Beispiel, wenn sie jetzt sagt, sie fährt jetzt nach Hause, überlegt sich das nochmal, ruft dann am Montag in der Kundenberatung an oder schickt eine WhatsApp, dann wissen wir, in welchem Haus sie war und was sie eigentlich hätte kaufen wollen. So. Aber wir haben das Terminal schon so programmiert und gebaut, dass sie eigentlich im selben Moment beraten sein soll und dann auch mit der Ware zur Kasse geht und kauft. Weil wir wollen ja, dass sie nicht noch einen Schritt weitergehen muss, um uns dann wieder anzurufen oder auch den Mitarbeiter auf der Fläche Fragen stellen muss.
Okay, verstehe ich. Jetzt die Frage, Angst nehmen, Inspiration. Da setzt ihr natürlich auf digitale Kanäle. Das heißt, ich vermute mal, ihr seid im Social Web einigermaßen aktiv.
Ja, nee, also klar, also wir haben ein paar Säulen in den Kanälen. Also klar, ganz wichtig ist natürlich Instagram. Damit sind wir auch groß geworden. Da haben wir jetzt auch über 400.000 Follower. Also das sind wir sicherlich auch mit Abstand der größte Kanal in Europa, was das Thema Streichen und Farbe angeht. Wir haben einen sehr starken YouTube-Kanal, der extrem relevant für uns ist. Wir sind auf Pinterest, machen alles, was möglich ist. Unsere Facebook-Gruppe, damit sind wir gestartet, ist immer noch relevant. Das ist eine geschlossene Gruppe, in der 100.000 Frauen sind. Das ist auf der einen Seite der direkte Draht zu unserer Kundin, auf der anderen Seite auch eine Content-Maschine, weil die posten ihre Vorher-Nachher-Bilder. Wir können die Bilder nutzen, die werden wieder in unseren ganzen Social Medias genutzt, die werden in unserer App genutzt, werden auch als Beratungstool auf unserer Webseite genutzt, ne, ganz wichtig. Es ist wie eine kleine Stadt. Wir haben eine Polizei, wir haben eine Bürgermeisterin, wir haben eine Feuerwehr. Das muss man sich wirklich so vorstellen. Klar, TikTok ist relevant für uns. Also wir haben, wenn man es runterbricht, allein 50 Mitarbeiter im Unternehmen, die sich nur um alle Kanäle kümmern, sozusagen, ne?
Jetzt muss ich mal eine ganz andere dumme Frage stellen, weil du hast dieses Thema Beziehung angesprochen. Also wenn ich jetzt meinem Freund, also als Frau meinem Freund erkläre, du, ich will das Bad streichen, ja, und er sagt, hast du einen Schuss weg? Die Fliesen werden nicht gestrichen. Und ich sage ihm, ja, das geht aber. Und ich habe dann, und ich beziehe mich jetzt konkret auf ein TikTok-Video von euch, was ich heute Morgen gesehen habe. Da war es nämlich so dargestellt, alles ganz easy und zack, zack, zack und so weiter. Aber da muss man einiges beachten, damit die Farbe auch eine Weile hängen bleibt. Also Vorbereitung und so weiter. Und überhaupt kein Staub, also ein bisschen anschleifen muss man doch, oder wie? Also wie einfach ist das dann wirklich und wie garantiert ihr, dass nicht Erwartungen geschürt werden, die dann doch nicht so ganz in Erfüllung treten und ich krieg Stress mit meinem Freund?
Also es ist natürlich, da kommen wir dann zum Thema Produkt, ne? Das Produkt muss das Beste sein, was technisch möglich ist. Also das ist für uns auch extremst wichtig. Die Basis unseres Produktes muss funktionieren, weil unsere Kundin es selber macht, so wie du gerade schon gesagt hast. Sie ist ja dann im direkten Vergleich beziehungsweise im Rechtfertigungsmodus, wenn was nicht funktioniert. Das heißt, unser Produkt ist so gebaut, Dose auf, streichen, fertig. Und das muss immer das Wichtigste für uns sein. Du musst bei unserem Produkt nicht schleifen. Das ist auch schon lange vorbei. Das sind so alte Mythen. Das hat jetzt aber nicht nur allein was mit unserem Produkt zu tun. Da gibt es natürlich von Mitbewerbern auch Produkte. Die neuen Lacke bei den neuen wasserbasierten Techniken, das ist nichts mehr, wo Schleifen noch relevant ist. Außer der Untergrund ist kaputt. Also man streicht ein Möbelstück, der alte Lack drunter löst sich, dann muss ich natürlich schon schleifen, ne?
Ja, das ist klar.
So, genau. Und, also nehmen wir mal das Fliesenbeispiel. Da helfen wir natürlich von A bis Z, ne? Also die Kundin kann immer auf unsere Hilfe zugreifen, sei es über ein Content, sei es über die Beratung selber, oder auch über textbasierte Dinge wie zum Beispiel Blogs, die sie immer sofort finden kann, indem wir natürlich auch die QR-Codes, die dorthin leiten, immer am Produkt haben, ne? Also wir versuchen immer bei Fragen für sie da zu sein. Gewährleistung auf der anderen Seite gibt es natürlich nicht, weil es ist DIY, es ist selber machen und da kann auch mal was schief gehen. Aber auch da müssen wir als Marke natürlich da sein, ne? Also wenn die Kunde dann bei uns überspitzt weinend anruft und sagt, das hat nicht funktioniert, dann müssen wir sie so lange unterstützen, bis es funktioniert hat. Aber wenn das dann funktioniert hat, dann haben wir natürlich einen Fan fürs Leben. So. Und wenn das Ganze auch nicht funktionieren würde, dann gäbe es uns auch schon nicht mehr. Das muss man auch so sagen, ne? Also, du kannst ja auch mal die Bewertungen auf unserer Seite anschauen. Ich glaube, es sind jetzt zumindest publiziert über 20.000 mit über noch nur 4,92 Sterne über 6 Jahre. Das heißt, unser Produkt muss funktionieren, wir als Marke müssen funktionieren und unser Team muss funktionieren und dann wird das Projekt auch gut. Aber klar, das ist sehr umfangreich. Wir können die Kunden nicht einfach alleine lassen. Das funktioniert nicht.
Aber dann würde ich jetzt den Stand unseres Interviews hier damit zusammenfassen: Top-Produktqualität, aber auch Musterbeispiel, was Kundenorientierung angeht, und das in Kombination.
Absolut. Wir haben zwei Leitsätze, mit denen wir das Unternehmen steuern. Das eine ist, wird durch diese Entscheidung die Kundin glücklicher und verkaufen wir dadurch eine Dose mehr. Und das hilft uns extremst, ne? Weil dann können wir solche Dinge immer hinterfragen, ob wir einen neuen Kanal aufmachen, ob wir neue Kommunikationen starten, ob wir auch ein neues Produkt überhaupt auf den Markt bringen, ne? Also es muss sich immer um die Kundin drehen und dabei müssen wir schauen, das beste Produkt auf dem Markt zu haben. Ansonsten, aber ich glaube, das ist halt die Exzellenz, die man als Marke haben muss, um sich heutzutage überhaupt noch durchsetzen zu können.
Jetzt nochmal zurück zu meinem Badezimmer und eine Grundreinigung, also dass ich dann irgendwie die Oberfläche vorbereite oder auch eine Grundierung, ist beides nicht notwendig, sagst du?
Doch, ist schon notwendig. Also dafür gibt es dann zum Beispiel unseren auch hauseigenen Reiniger, vor allem natürlich auf Fliesen, da fängt sich Fett, ne? Das heißt, man muss das auch abwischen, aber es darf auch nicht ein zu aggressiver Reiniger sein, also darf kein Chlorreiniger sein oder sowas, weil der würde den Lack wieder beschädigen. Und bei sehr glatten Oberflächen wie Fliesen brauche ich eine Grundierung. Ne? Dann nimmst du so zum Halten und Blocken, streichst es drüber, lässt es 4 Stunden trocknen und dann gehst du mit der Farbe drüber. So, und wenn das Ganze dann durchgehärtet ist, dann ist das aber auch super easy. Und klar, wenn man dann in den schnellen Vergleich geht, mal so ganz klassische Kundin ist bei uns, weiß ich nicht, junges Paar, hat das Haus von der Oma geerbt, alles Bahama Beige, alles Eichenbraun, jetzt gerade nicht gerade Riesenkapital dafür da, um das Grund zu sanieren, dann streichen die halt das Gästebad und wissen, wahrscheinlich werden sie es in 5 bis 10 Jahren auch neu machen, aber bis dahin haben sie halt eine super tolle Lösung. Und hätte ich die ganzen Fliesen rausgerissen und hätte einen Handwerker da durchgejagt, da bin ich halt schnell bei 5, 6, 7 bis 10.000 Euro. Und so haben sie halt für 250 Euro ein neues Gästebad. Und wir sind immer die perfekte Zwischenlösung eigentlich, ne? Und deshalb sind auch solche Krisen, also wir sind in der Krise geboren, ja, wir sind in Corona entstanden. Wir kennen eigentlich natürlich mit Corona, Ukraine, jetzt auch Iran und so weiter immer nur Krise. Aber es ist für uns auch so ein bisschen immer ein Vorteil, weil die neue Küche kaufe ich mir halt gerade nicht. Aber ich streiche sie vielleicht gerade, damit ich sie nochmal die nächsten 5, 6 Jahre in einer neuen Optik nutzen kann.
Und das sieht cool aus. Also was ich gesehen habe, sieht absolut cool aus. Da kannst du aus den, du sagst schon gerade Bahama Gelb, genau, ja. Da kannst du einiges was draus machen. Aber ich merke schon, du hast auch selbst schon im Callcenter gearbeitet, in eurer Beratung gearbeitet. Du machst das ja wirklich hervorragend. Also auf der Packung steht es auch nochmal drin. Also im Prinzip kann nichts schief gehen. Wunderbar, starten wir durch. Jetzt 2 Punkte, weil ich habe natürlich anschließend, nachdem das in dem Video so easy war, gleich ein LLM gefragt, wie ist es denn wirklich? Und das LLM hat mir viele Informationen geliefert. Wie seid ihr drauf bei KI-Nutzung? Denn ihr habt ja wahnsinnig viel Content und ihr könntet ja damit gerüstet sein für die neue KI-SEO-Zukunft. Nämlich die SEO-Zukunft heißt GEO, also Generative AI Optimization. Wie sieht's da aus?
Ja, kann man diskutieren, ob das wirklich die Zukunft ist. Also, wir... Zumindest was GEO angeht, gehen wir noch nicht total rein. Also auch mit unserer SEO-Agentur, die wir, einer der wenigen Agenturen, die wir noch als externe Agentur haben, gehen wir das Thema noch nicht 100% an, weil ich persönlich sehe jetzt in unserem Fall noch nicht die absolute Schnittstelle in die Richtung. Auch in unseren Zahlen sehen wir jetzt noch nicht wirklich, dass da eine große Verschiebung stattfindet. Nichtsdestotrotz ist es natürlich, wenn wir jetzt das KI-Thema öffnen, der ganze Content trotzdem extrem Gold wert für uns, ne? Weil auf der einen Seite werden wir, da lassen wir uns extrem viel Zeit, aber werden wir auch bald eine KI-Beratung online bringen. Wir haben natürlich jeglichen Content und jegliche Kundenstimmen und alles, was wir über die letzten 6 Jahre bei uns gesammelt haben, dort eingepflegt. Und auch jede Konversation, natürlich Datenschutz, technisch geschützt, unserer Kundin damit eingebracht. Und damit können wir eine extremst hohe Qualität in der Beratung über die KI abbilden, vor allem an Feiertagen und Sonntagen. Ne, das ist ja unser Painpoint, weil da darf keiner arbeiten und deshalb ist das super wichtig. Und sonntags wird halt online gekauft. Ne? Dann nutzen wir das ganze KI-Thema natürlich sehr stark einfach für uns intern. Also für unsere Datenanalysen, für unsere Einkaufsprozesse, Produktionsprozesse, also alles, was uns das Leben leichter macht. So nach außen kriegen die Kunden da noch gar nicht so wirklich viel mit. Das ist eher für uns.
Also zunächst einmal höre ich aus deiner Antwort raus, dass eins eurer Erfolgs, ein Grund für euren Erfolg auch ein ganz großer Pragmatismus ist, denn du hast es gerade angesprochen, Geo ist gut, aber im Moment ist das meiste erstmal SEO, das heißt Menschen, die konkret etwas suchen und die ich über Suchmaschinen abhole und die auch nach wie vor sehr stark arbeiten, während Geo uns wenig Traffic bringt und wenig Kunden bringt, sondern mehr ein Beratungsthema ist. Und deswegen finde ich eine schlaue Sache mit der KI-Beratung. Seit wann seid ihr, also erstmal technische Grundlagen, mit was arbeitet ihr? Das heißt, mit welchen technischen Systemen realisiert ihr eure KI-Projekte?
Wir gehen aus dem ganzen Topf, ne? Natürlich ist klar, Claude für uns extrem wichtig, weil es halt einfach, was die Programmierung angeht, das Beste ist aktuell. Wir haben zum Beispiel unsere App, die ja wirklich super relevant für uns ist, mit über 350.000 Leuten auch in der App. Die haben wir komplett gelauncht und auch internationalisiert für Frankreich und Holland. Und das haben wir von der Programmierung alles mit Claude geschrieben. Also da haben wir keine Zeile mehr selber geschrieben. Dann arbeiten wir zum Beispiel mit Windmill. Das ist, da gibt's ja die deutsche Variante. Ich glaube, wie heißt sie? Mit MAN oder M8N. Egal, das ist zumindest diese Automatisierung, ne, indem wir unsere ganzen Zahlen automatisiert reinlaufen, Newsletter automatisiert produzieren lassen, den Content auch automatisiert sortieren. Ne, bei unserer Content-Menge, wir kriegen ja so in der Woche, wenn es gut läuft, 5.000 bis 10.000 Vorher-Nachher-Bilder von unseren Kunden, das ist ja eine totale Menge, wenn ich da eine Person hinsetzen muss, die die Bilder einzeln in Ordner sortiert. Das haben wir natürlich eine Zeit lang gemacht, aber das ist irgendwie auch keine befriedigende Arbeit. Da wissen wir, okay, in dem Bild ist eine Küche zu sehen, also wird sie automatisch in den Küchenordner geschoben und so weiter. Im Team selber für unsere inneren Strukturen, auch fürs Lernen, Gemini natürlich super wichtig. Ich bin der Meinung, wir sind noch nicht in der Phase, wo man sich auf ein Tool festlegt. Jede Woche ändert sich was. Ich glaube, ich höre in der Woche ungefähr 8 Podcasts zu dem Thema und jeden Montag besprechen wir wieder, wo ändern wir wieder, was nehmen wir jetzt. Ich persönlich glaube, also, oder wir auch glauben jetzt, das ist halt auch immer noch der Anfang. Also es gibt schon Dinge, die helfen uns total und vor allem im Programmierungsbereich. Aber es ist jetzt noch nicht so, dass wir jetzt eine KI-First-Firma sind. Ich glaube, dass da gibt es auch nicht wirklich Firmen, die das schon geschafft haben. Das muss sich mit der Zeit jetzt entwickeln.
Da müssen wir warten. Da müssen wir auch die Geduld haben, zu warten und uns nicht festzulegen.
Richtig, genau.
Okay, gut. Und dann sagst du, ihr arbeitet jetzt an diesem KI, also an dem eigenen ChatGPT, ich vereinfache das mal so ein bisschen, wo ihr euer gesamtes Wissen reinpackt. Habt ihr das schon oder arbeitet ihr noch dran? Weil das hätte man eigentlich auch schon vor ein paar Monaten launchen können.
Also wir sind gerade in der internen Testphase. Das heißt, unsere Mitarbeiterinnen in der Kundenberatung nutzen das gerade, um sich selber zu beraten. Das ist jetzt sozusagen der Test. Danach wird dann geschaut, wie die Antworten rauskommen. Und wir werden es wahrscheinlich in 3 bis 4 Wochen dann auch an die Endverbraucherin releasen. Hier ist es aber so, dass wir die Kundin auch entscheiden lassen. Also das heißt, die Kundin kann proaktiv entscheiden, ich möchte eine menschliche Person ansprechen oder mir reicht die KI heute. Oder wie gesagt, an einem Sonntag kommunizieren wir ganz klar, es ist halt niemand in der Kundenberatung, es ist Sonntag, berate dich schon mal und wenn du kein 100% gutes Gefühl hast, dann melde dich morgen wieder bei uns. Ne? Wir machen das wirklich ganz langsam, ganz schleichend. Und da muss man halt auch ehrlich sein, so eine KI und vor allem auch so eine KI-Beratung ist sehr fluide. Das heißt, man muss das immer wieder einfangen. Wir haben 2 Mitarbeiterinnen, die im Endeffekt diesen Bot steuern. Und immer wieder kontrollieren, sind die Antworten noch in die richtige Richtung, kommt eine Halluzination dazu, muss man die wieder rauslöschen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich nie in die Situation kommen, dass man einfach mal das Ding online schaltet und sagt, let's go, viel Spaß, sondern das muss wirklich gut gesteuert sein. Weil am Ende, wie wir das Beispiel vorhin hatten, wenn die Kundin mich dann anruft und sagt, ich habe die Fliesen aber vorher mit einem Chlorreiniger gereinigt, weil die KI hat mir das gesagt oder ihre Beratung, und wir sagen, nee, Chlor darf man nicht nehmen, dann muss ich wahrscheinlich für die ganzen Kosten aufkommen, dass das Badezimmer im Heim ist, ne? Und das darf niemals passieren.
Und das ist dann, wenn ich jetzt meine persönliche Frage stelle, der Grund dafür, dass du bisher immer so ein bisschen gezögert hast, denn es gibt andere Unternehmen, die haben im November 22 ChatGPT gesehen und haben gedacht, wow, das wollen wir auch, und haben dann innerhalb von 12 Monaten oder spätestens 15 Monaten irgendwas hingehauen, so ein eigenes wissensbasiertes System. Und da wart ihr eher vorsichtig aus den von dir eben genannten Gründen.
Genau, also sind wir auch immer noch vorsichtig. Das ist jetzt auch ein Test. Das ist auch ein bisschen Investment, was wir machen. Aber wenn wir merken, dass das eher zu einer Conversion-Reduzierung führt oder zu einem Missgefühl bei der Kunde, dann werden wir es vielleicht auch wieder abschalten. Also wir müssen dadurch ja nicht sparen. Für uns ist es eher, dass wir sagen, es ist ein Add-on. Ne? Und ich weiß auch, viele in unserer Branche haben das halt jetzt gleich mal als den Sparmodus gesehen, weil für viele ist Kundenberatung ja auch eher ein Kostenpunkt. Aber für uns ist Kundenberatung auch Sales. Also für uns ist es extrem wichtig, die Kundenberatung. Und das darf ich nicht in Gefahr bringen, weil ich jetzt denke, ich kann mir da ein paar Euros sparen. Ne?
Es gibt ja etablierte Anbieter von, früher waren es Contact-Center-Lösungen, aber heute geht man eher in Conversational AI, die dann durchaus in der Lage sind, die eigene Datenbank mit FAQs, mit Anweisungen und so weiter zu übertragen und eben nicht ein offenes LLM zu kontaktieren, sondern eine kontrollierte Wissensbasis drunter zu schalten, die definitiv geprüft ist. Warum geht ihr nicht diesen Weg, dass ihr quasi doch in das System... Okay.
Also wir haben im Endeffekt ein Silo gebaut. Natürlich ist ChatGPT der Träger, weil die Firma, mit der wir das zusammengebaut haben, die nutzt das aktuell einfach, aber das kann sich auch wieder ändern. Aber im Endeffekt ist es geschlossenes Silo, was jetzt auch von außen keinen Zugriff hat, was ja auch extrem wichtig ist bei Kundendaten und so weiter. Wir wollen ja, dass zumindest das Thema an sich immer dasselbe bleibt und nicht auf einmal äußerliche Einflüsse auch noch mit reinrutschen. Nichtsdestotrotz muss man auch dieses Silo steuern. Also man kann es nicht einfach laufen lassen.
Das heißt, auch Menschen, also wo kommt der Chlorreiniger her? Das frage ich mich. Der kann ja eigentlich in so ein System dann gar nicht reinkommen, weil er ungeeignet ist.
Ja, ne, das der Chlorreiniger war jetzt ein sehr starkes Beispiel, aber es kann auch zum Beispiel einfach eine Tonalitätsänderung sein, ne? Also es kann sein, dass sich die Tonalität ändert, dass gewisse Dinge übersprungen werden, weil der Bot an sich denkt, also ist die Frage, ob er denkt, aber einfach der Algorithmus dahinter da eine Abkürzung macht und dann fehlt der Kunde die Informationen und so weiter. Also wir merken, es lässt sich nicht alleine laufen. Und ich finde auch, wenn man jetzt, ich habe jetzt auch schon viele getestet oder mir auch mal angeschaut oder mal, man muss nochmal bei dem größten Hotelanbieter bestellen und versuchen zu stornieren. genau, also da machen wir, also ich werde wirklich sauer. Also, und das ist ein Gefühl, das möchte ich nicht, dass meine Kundin das kriegt, weil dann wird es ganz gefährlich.
Ja, aber da sind wir wieder bei dem Thema Kundenorientierung. Also du hast eine sehr, sehr starke Empathie für eure Kundinnen und hast ein Gefühl dafür, was du machen kannst und wo du eher die Finger von lässt. Und ich glaube, das ist eine wahnsinnige Kompetenz, die leider vielen großen Unternehmen so ein bisschen abgeht.
Am Ende kauft die Kundin, die macht auch den Umsatz. Also ich glaube, wenn wir nicht kundenzentriert wären, dann würde unser Geschäftsmodell nicht funktionieren. Jetzt kann man auch noch sagen, weil, also ich habe ja mit meiner Schwester zusammen gegründet und noch Niki, dem Dritten, und meine Schwester und ich, wir sind beide aus dem Handel. Ich bin sogar gelernter Einzelhandelskaufmann. Also ich habe das mit der, auch von zu Hause mit der Mutter mich aufgesogen, wie man Kunden berät. Und das haben wir eigentlich nur ins Digitale übertragen. Klar, man kann nicht immer 100% geben, das wäre auch vermessen, aber am Ende müssen wir uns immer für die Kunden entscheiden. Und dann glaube ich auch manchmal gegen technischen Fortschritt, aber nichtsdestotrotz wollen wir natürlich immer ganz vorne mit dabei sein.
Diese Kenntnis und dieses Gefühl für Kunden, da kann AI uns helfen. Hast du schon mal drüber nachgedacht, über Systeme, wo ihr eure Zielgruppe modelliert und dann an diese künstliche Zielgruppe Fragen stellen könnt, allein für Mitarbeiterschulungen? Es gibt da ganz viele Anwendungsbereiche, wo man das machen kann. Was würde eine Kundin von uns dazu sagen?
Haben wir jetzt noch nicht so für uns den Need gesehen, weil wir ja wirklich die tausendfache Originalkundenansprache jeden Tag haben. Wenn wir allein schon das alles analysieren, das reicht schon erstmal. Und ich persönlich bin auch nicht so ein Riesenfreund, die Kunden am Ende zu stark zu analysieren, ne? Weil zumindest bei unserem Thema, natürlich haben wir eine Vorstellung, wer ist unsere Kundin, und wir haben auch eine gewisse Kundengruppe. Nichtsdestotrotz streichen muss jeder, tut jeder. Und wir haben die hippe Prenzlauer Berg Kundin, aber wir haben genauso auch die 65-jährige Kundin, die in Brandenburg auf dem Land wohnt und einfach nur ein Möbelstück streichen will. Ne? Und das sage ich auch unseren Mitarbeiterinnen immer im Marketing. Ich sage, wir können nicht nur fancy pansy sein, wir müssen jede Kundin ansprechen. Und wenn ich mich da auch zu sehr in Daten hineinstürze und mir das so festlege, dann kann ich die andere Kundin schnell aus dem Auge verlieren. Und die Gefahr sehe ich halt auch oft, dass man sich, zumindest in unserem Bereich, dass man sich zu sehr auf eine Kundin fixiert. Wir wollen eigentlich alle ansprechen.
Welche Rolle spielt bei euch CRM? Also wenn, ihr habt ja dann eine sehr langfristige Kundenbindung, die ihr aufbaut mit eurer Begeisterung.
Ja, ist super wichtig. Also erstens muss man im E-Commerce profitabel sein. Das heißt, das geht nur noch mit einem guten CRM, weil einfach die Akquisekosten so hoch gegangen sind. Und dann gibt's in der Farmbranche so eine Regel, dass alle 7 Jahre gestrichen wird. Das wäre jetzt für uns nicht so gut. Also wir haben das Ziel, dass unsere Kundin 2 bis 4 Mal im Jahr streicht. Das können wir natürlich nicht immer schaffen, aber dadurch, dass wir, weiß nicht, eine Kundin fängt an und streicht mit einem Möbelstück. Und dann sagt sie, das funktioniert toll. Und dann traut sie sich ans größere Projekt, sagen wir mal die Küche. So, dann hat das funktioniert. Und dann denkt sich, ach, eigentlich brauche ich auch noch eine schöne Farbe im Schlafzimmer. So, und das ist unsere Journey. Aber durch unser CRM zeigen wir ihr natürlich die Projekte. Wir holen sie auch immer mal wieder rein. Natürlich machen wir auch Aktionen, weiß nicht, Weltfrauentagswoche ist zum Beispiel so unsere Black Friday Week ist die Weltfrauentagswoche. Das hat sich einfach mal so ergeben, wo wir dann natürlich auch in so einer Woche Millionenumsätze machen, weil wir die Kundin dann gerade reinholen, wenn sie dann das Gefühl hat, okay, jetzt mache ich auch nochmal einen Schnapper. Also es ist natürlich E-Commerce-Game, das ist auch super wichtig. Und klar, also wir müssen und wollen die Kundin immer wieder ansprechen. Und wenn sie umzieht und denkt, ah, jetzt muss ich wieder streichen, dann versuchen wir sie natürlich wiederzugreifen und nicht, dass sie dann zu einer anderen Marke geht oder wenn sie sich trennt oder weiß ich nicht. Also wir wollen immer da sein und dafür ist CRM unerlässlich.
Was sind, und damit komme ich so zu meiner letzten Frage, die Erfahrungen, die ihr gemacht habt am POS, das heißt mit der Hornbach-Kooperation, wo ihr ja dann in einer anderen Nutzungsumgebung einen neuen Kontaktpunkt, einen neuen Touchpoint aufgebaut habt?
Das Ganze ist noch ziemlich frisch, deshalb haben wir noch nicht so alles 100%. Was natürlich schön ist, dadurch, dass wir so eine extrem starke Community haben und so auch so schnell hören, was unsere Kundin erfährt, können wir sogar direkt ins Tagesgeschäft eingreifen. Ne? Also weiß ich nicht, letzte Woche hat eine Kundin in der Gruppe geschrieben, ich war in Haus XY und da war das und das Produkt nicht mehr da. Und dann hat das eine Kundenberatung von mir gelesen, hat sofort den Außendienstmitarbeiter angerufen, der es hingefahren hat, gesagt, so, das muss nachbestellt werden. Das ist natürlich super für uns, weil wir einfach immer, oder eine andere Kundin hat irgendwie gehört, so, der Mitarbeiter wollte mir das Produkt nicht verkaufen, weil er meint, es wäre zu teuer. Das ist natürlich, da sitze ich natürlich erstmal da. Aber das ist natürlich ein Feedback, das kann ich auch sofort an Hornbach weitergeben, beziehungsweise an den Händler. Und der schult dann seine Mitarbeiter und wieder sagt, ja, das Produkt ist vielleicht im Vergleich erstmal ein bisschen teurer, aber was in der Dose drin ist, kostet halt auch mehr Geld. So. Und das ist natürlich super cool, dass wir das von außen als Marke mitsteuern können. Das ist, glaube ich, auch einer der Vorteile für eine Direct-Consumer-Marke, dass man halt da auch so ein bisschen die Hoheit über die Kundin hat. Aber natürlich, da lernen wir ganz viel und wir lernen auch neue Ansprüche an das Produkt, auch an andere Fragen, die wir jetzt auch wieder übernehmen können. Also es ist eine ganz neue Welt für uns, wo wir jetzt auch erstmal zuhören müssen.
Ich glaube, noch 2025, also im letzten Jahr, hast du irgendwo noch gesagt, nein, wir gehen nicht in den stationären Handel rein. Das ist jetzt obsolet geworden. Gibt es etwas zum Abschluss dieses Interviews, wo du sagst, naja, das überlegen wir im Moment?
Ich habe sicher nein gesagt, damit wir strategisch sozusagen nicht zu offen sind als Buch. Nee, also unser ganz großer Fokus ist die Internationalisierung. Wir sind ja letztes Jahr in Frankreich und Holland gestartet, Belgien. Dieses Jahr im Juli gehen wir in Polen live und im Herbst dann in Schweden und dann nächstes Jahr weitere Länder in Europa. Also das ist jetzt unser großer Fokus, ist Internationalisierung. Stationär haben wir jetzt mit Hornbach in Deutschland, Österreich, Niederlande und so weiter die Kooperation, und da werden wir auch erstmal bleiben. Weil ich es nicht als sinnvoll sehe, unsere Marke dann noch weiter zu platzieren bei anderen Baumärkten in dem Bereich. Deshalb, also Internationalisierung ist das, wo wir uns jetzt drauf stützen.
Dann noch mal eine neugierige Abschlussfrage. Gibt es da, du bist ja jetzt sehr stark auf Europa fixiert, weil wir Europäer uns dran gewöhnt haben, dass wir Dinge auch mal selbst in die Hand nehmen, während in anderen Kulturen es so ist, das machen noch die Dienstleister.
Absolut, ja.
Gibt es da Ähnlichkeiten, also USA vielleicht noch, aber ansonsten gibt es noch ähnliche Märkte, wo du sagst, da könnte man mal drüber nachdenken?
Ja, also USA ist... Hey, ist immer ein spannender Markt. Ich weiß nicht, ob wir uns da jetzt direkt dran trauen, und da haben sich ja schon einige die Finger verbrannt. Aber USA ist auch sehr DIY-affin. Australien zum Beispiel auch, hat auch eine sehr hohe Dichte an Baumärkten, darf man nicht unterschätzen. Aber ist natürlich sehr weit weg. Ist auch immer die Frage, kann man das dann auf die Entfernung so gut steuern? Ich glaube, wenn wir es erstmal schaffen, den europäischen Markt und auch Europa, also zum Beispiel Italien, wenn man den Norden verlässt, da streicht keiner selber. Das ist jetzt kein Markt, der da super affin ist, während der Norden von Italien schon sehr spannend ist. Also auch in Europa ist das nicht überall gleich. Aber ich glaube, wenn wir uns erstmal auf Europa konzentrieren und vielleicht noch Großbritannien dazu, haben wir genug zu tun die nächsten Jahre.
Erik, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du die Zeit genommen hast für dieses Interview.
Sehr gerne, hat mich gefreut.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.